Ja, guten Morgen allerseits. Ich freue mich, hier stehen zu dürfen. Kommt nicht so oft vor, aber dennoch. Ja, der Armin hat schon angekündigt. Vielleicht hat der eine oder andere schon so überlegt, was soll das heißen? Leben vom Meister lernen. Er hat auch schon den Text verraten, nämlich Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Das Thema der heutigen Predigt ist gleichzeitig der Titel eines Buches von Jean-Marc Comer, das ich gelesen habe und das mich auch inspiriert hat, auch wenn ich nicht mit allem, was er schreibt, übereinstimme. Aber Paulus hat schon gesagt, prüfet alles und das Gute behaltet, das habe ich auch hier getan. Ich habe einige Fakten und Aspekte, die er geschrieben hat, in meiner Predigt einfließen lassen. Ist ja heute sehr wichtig, ja. Wir haben die ganze Woche über Plagiatsvorwürfe geredet in der Politik. Und also ich gebe es zu, ich habe einiges aus diesem Buch auch mit in die Predigt reingepackt. Zunächst möchte ich mal den Text nochmal in Gänze vorlesen. Der Armin hat schon einen Vers vorgelesen, ganz wichtiger. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte: Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Doch der Herr antwortete ihr: Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden, und das kann ihr niemand mehr nehmen. Ich glaube, das ist eine der alltäglichsten Geschichten und unspektakulärsten Geschichten, die wir in den ganzen Evangelien finden. Jesus ist eingeladen und nichts passiert. Kein Wunder, kein Streitgespräch. Die Frau des Hauses versorgt die Gäste, da Jesus ja nie alleine unterwegs war. Und die Schwester kümmert sich um den Ehrengast. Wir lassen diese Begebenheit zunächst einmal so stehen in ihrer Einfachheit und lassen sie auf uns wirken. Die gute Stube war voller Gäste. Martha rotiert. Maria sitzt Jesus zu Füßen und vergisst die Welt um sich herum, etwas überspitzt dargestellt. Zunächst möchte ich aber noch einmal auf den Titel oder auf das Thema zu sprechen kommen, der Predigt: Leben vom Meister lernen. Was ist eigentlich ein Meister? Nur so viel. Der Titel, wie wir ihn heute verstehen, hat seinen Ursprung im Mittelalter durch die Entstehung der handwerklichen Zünfte. Nur ein Meister seines Fachs wurde in die entsprechende Handwerkszunft aufgenommen. Und das war auch noch an verschiedene Bedingungen geknüpft. Dieser Titel ist abgeleitet von dem lateinischen Begriff Magister, was so viel bedeutet wie Lehrer oder Gelehrter. Aber auch schon vor unserer Zeitrechnung gab es im Judentum diesen Titel. Rabbi ist gleich wörtlich Meister. Wir wollen uns jetzt etwas näher mit diesem Personenkreis beschäftigen, um herauszufinden, welche Rolle sie in der jüdischen Gesellschaft zur Zeit Jesu spielten. Rabbiner waren die geistlichen Meister Israels. Sie waren nicht nur erfahrene Lehrer der Tora, der Heiligen Schrift ihrer Zeit, sondern auch Vorbilder für das Leben mit Gott. Jeder Rabbi hatte sein Joch. Das ist der Ausdruck für seine Lehren, seine Art, die Heilige Schrift zu lesen und seine Auffassung davon, wie sie das Leben eines Jüngers beeinflussen sollte. Rabbiner entstammten den verschiedensten gesellschaftlichen Schichten. Die meisten lernten viele Jahre bei einem Rabbi und begannen dann im Alter von etwa 30 Jahren selbst zu lehren und ihre eigenen Schüler zu berufen. Aber es gab keine formale Zertifizierung wie in unserem heutigen Bildungssystem. Autorität funktionierte anders. Ihr Leben und ihre Lehre waren ihr Zeugnis. Rabbiner reisten umher und die meisten wurden für ihre Lehre nicht bezahlt, mussten also auch für ihren Lebensunterhalt sorgen, indem sie ganz normale Berufe ausübten. Normalerweise reisten sie mit einer kleinen Gruppe von Schülern und lehrten in Synagogen oder einfach unter freiem Himmel. Ihr Lehrbuch war die Tora und die Schule des Lebens. Meister, damals wie heute, kann man sollte man an einer besonderen Eigenschaft erkennen können. Egal in welcher Disziplin er unterwegs ist, ob im Handwerk, im Sport oder in der Kunst, er muss theoretisches Wissen praktisch umsetzen können und in der Lage sein, dieses Wissen, also das Theoretische wie das Praktische, anderen zu vermitteln. Wenn er das nicht kann, trägt er diesen Titel zu Unrecht. Auch Jesus war ein Meister, ein Rabbi. Er wird an vielen Stellen in den Evangelien so genannt und er bezeichnete sich auch selbst so. Matthäus 23, Vers 8 lesen wir: Ihr jedoch sollt euch niemals Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Rabbi und ihr alle seid Brüder. Und in den nächsten Versen konkretisiert er das, in den Versen 9 und 10. Ihr sollt auch niemand von euren Brüdern auf der Erde mit Vater anreden, denn nur einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Lasst euch auch nicht Lehrer nennen, denn nur einer ist euer Lehrer, der Messias. Dieser Vers und speziell das ganze Kapitel 23 des Matthäus-Evangeliums macht deutlich, was Jesus von diesen Personen hielt, die sich als Rabbi bezeichnen ließen. Es ist die schärfste Kritik gegenüber einer Klientel, die wir in den Evangelien finden. Er erkannte, dass die Bezeichnung Meister oder Lehrer sich mit der Eigenschaft einer Person zu einem Titel wandelte, mit dem man gerne angeredet wurde. Und tatsächlich wurde der Titel Rabbi nach 70 nach Christus, also nach der Zerstörung des Tempels und der Zerstreuung des jüdischen Volkes, eine Berufsbezeichnung, die bis heute im Judentum seine Gültigkeit hat. Die Warnung Jesu seinen Jüngern gegenüber hatte aber auch, ja, wie kann man sagen, eine prophetische Dimension. Im Hinblick auf seine Gemeinde. 400 Jahre später wurden die Oberhäupter der Kirche mit Heiliger Vater angeredet. Und in den Megakirchen der heutigen Zeit muss man leider auch erkennen, dass viele hoch angesehene Leiter an ihrer persönlichen Lebensführung gescheitert sind und somit der Gemeinde Jesu geschadet haben. Was sagt uns das? Wir tun gut daran, die Warnungen Jesu ernst zu nehmen und ihn als den wahren, authentischen Meister unseres Lebens in den Vordergrund zu stellen und uns intensiver nicht nur mit seiner Botschaft, sondern auch mit seinem Lebensstil auseinanderzusetzen. Der ursprüngliche Name für die Gemeinschaft der Jünger Jesu war der Weg oder die Anhänger des Weges, wie unter anderem folgende Bibelstellen zeigen. In Apostelgeschichte 9 heißt es von Paulus, er bat ihn um Briefe an die Synagogen von Damaskus, dass er, wenn er die Anhänger dieses neuen Weges dort finde, Männer und Frauen, sie gefesselt nach Jerusalem bringen sollte. Oder in Apostelgeschichte 24,14 bezeugt Paulus vor dem Hohen Rat, dies allerdings bekenne ich vor dir, dass ich dem Gott meiner Väter nach dem neuen Weg, den sie eine Sekte nennen, diene. Das griechische Wort für Weg, habe ich nachgelesen, ist Hodos. Ich kann kein Griechisch, aber man kann das ja alles lesen. Dieses Wort bedeutet wörtlich Straße oder Weg. Aber Jesus benutzte es als Metapher für die Ausbildung bei ihm. In diesem Wortbild steckt eine einfache, aber revolutionäre Idee. Der Weg von Jesus ist nicht nur eine Theorie, eine Reihe von Ideen, die wir in unserem Kopf glauben, oder eine Liste von Geboten oder Verboten, die wir befolgen oder nicht befolgen. Der Weg von Jesus ist genau das, wonach er klingt. Eine bestimmte Art, durchs Leben zu gehen. Eine Lebensweise, ein Lebensstil. Und Johannes 14,6 bringt es auf den Punkt, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Man kann also sagen, Jesus passte damit in die Kultur der damaligen Zeit. Er war ein Rabbi unter vielen. Gleichzeitig hebt ihn diese Aussage in Johannes 14 sehr deutlich von allen anderen Rabbinen ab. Es ist der messianische Anspruch, der durch sein Reden, durch seine Taten und seinen Lebenswandel bezeugt wird. Von daher war Jesus kein gewöhnlicher Rabbi. Überall, wohin er kam, waren die Menschen tief beeindruckt, wie es zum Beispiel in Matthäus 22,33 heißt. Oder Markus schreibt, sie waren von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach anders als die Schriftgelehrten mit Vollmacht. Die Menschen gaben auch Rückmeldungen, woher hat er diese Weisheit? Und sogar, noch nie haben wir einen Menschen so sprechen hören. Wenn wir nun Jesus einen brillanten Rabbi nennen, heißt das nicht, dass er nur ein brillanter Rabbi war. Auf dem Schild, das über seinem Kopf hing, als er gekreuzigt wurde, stand König der Juden, nicht Revoluzer oder Guru. Und es sagt viel über Jesus aus, dass seine Gegner ihn als politische Bedrohung ansahen. Aber wir Christen glauben, dass er noch mehr war als der Messias der Juden. Jesus stellte Behauptungen auf, die kein jüdischer König je zu äußern gewagt hätte. Behauptungen, die ihm Anklagen wegen Gotteslästerung einbrachten. Ein Kapitalverbrechen in der damaligen Welt. Und einer seiner Kritiker drückte es so aus, nicht wegen einer guten Tat wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Weil du, obwohl du ein Mensch, dich zu Gott gemacht hast. Nachzulesen in Johannes 10,33. Aber genau das ist der Grund, warum wir heute noch von ihm reden. Er war nicht nur ein Rabbi unter vielen, ein Revoluzzer oder Weltverbesserer. Nein, Er war der Sohn des Höchsten, des Messias, der Retter der Welt. Ich muss gerade mal einen Schluck nehmen. Ein jüdisches Segenswort oder ein jüdischer Segen aus dem ersten Jahrhundert lautet: Mögest du mit dem Staub deines Rabbis bedeckt sein. Interessante Sichtweise. Und hiermit kommen wir auch zu einem wesentlichen Erkennungszeichen eines Rabbis. Er hatte Jünger, das heißt Lehrlinge. Heute würde man vielleicht sagen, er hatte Follower. Die waren aber nicht über die ganze Welt zerstreut, sondern unmittelbar in seiner Nähe oder in seiner Gegenwart. Dass Jesus Jünger berief, war also zunächst nichts Außergewöhnliches. Erst, wenn man sich etwas mit dem jüdischen Bildungssystem der damaligen Zeit beschäftigt, lernt man, die Berufungsgeschichten seiner Jünger etwas anders einzuordnen. Jüdische Kinder wurden im Alter von etwa 5 Jahren im örtlichen Bet Sefer, das heißt im Haus des Buches, eingeschult, was unserer heutigen Grundschule entsprach. Normalerweise waren diese Schulen an die Synagoge angegliedert und wurden von einem Angestellten, Schreiber oder Lehrer geleitet. Auf dem Lehrplan stand einfach nur die Tora, die 5 Bücher Mose. Und in der mündlich geprägten Kultur der damaligen Zeit konnten die meisten Kinder die gesamte Tora bereits im Alter von 12 oder 13 Jahren auswendig aufsagen. Damit war für die meisten Kinder die Schulzeit vorbei. Sie lernten und arbeiteten im Familienbetrieb oder halfen in der Landwirtschaft der Familie. Aber die Besten und Klügsten gingen weiter auf, man kann sagen, einen zweiten Bildungsweg. Diesen Bildungsweg nannte man damals Bet Midrash, das Haus des Lernens. Bis zum Alter von 17 Jahren hatten diese Männer dann das ganze Alte Testament auswendig gelernt. Und damit war für die große Mehrheit die Ausbildung abgeschlossen. Und es hieß zum Beispiel: Geh nach Hause, zeuge Kinder, betet, dass sie Rabbiner werden und geht eurem Beruf nach. Aber die Besten der Besten bewarben sich, um selbst bei einem Rabbiner in die Lehre zu gehen. Aber das war nicht einfach. Diese Ausbildung könnte man gleichsetzen mit unseren heutigen Universitäten oder ja, vielleicht noch mehr unseren Elite-Unis. Die Bewerber mussten einen Rabbi finden, zu dessen Joch sie sich hingezogen fühlten und darum betteln, in seine Schülergruppe aufgenommen zu werden. Er musste sich einer Aufnahmeprüfung unterziehen und für den Fall, dass der Rabbi der Meinung war, er hätte die nötige Intelligenz und das erforderliche Selbstbewusstsein, eines Tages selbst Rabbiner zu werden, hätte dieser in etwa gesagt wie: Komm, folge mir nach. Oder anders ausgedrückt: Komm, geh bei mir in die Lehre. Ich habe mich schon oft gefragt, warum Petrus und seine Freunde alles stehen und liegen ließen, als Jesus sie aufforderte, ihm nachzufolgen. Und ich habe mir manchmal so überlegt, wie würde ich das entscheiden? Ja, meine Firma alles liegen lassen, ja, einfach gehen, so wie Petrus das ja auch getan hat. Ja, er hat seinen ganzen Betrieb einfach alles liegen lassen und folgte Jesus nach. Nur von einem dieser Jünger wissen wir oder lesen wir, dass er ein bisschen kritischer war, der Nathanael, der brauchte so ein bisschen Nachhilfe. Vor diesem geschichtlichen Hintergrund erscheinen die Berufungsgeschichten der Jünger Jesu allerdings so ein bisschen in einem anderen Licht. Man könnte sagen, es war wie ein Sechser im Lotto. Was für ein sozialer Aufstieg, im Gefolge eines Rabbis unterwegs zu sein. Aber was wäre ein Rabbi ohne seine Jünger? Sie waren wiederum seine Visitenkarte, waren Multiplikatoren seiner Lehre und seiner Lebensart. Und deshalb wollen wir uns auch mit diesem Personenkreis etwas näher beschäftigen. Krass ist, zumindest bei den Jüngern Jesu, wie radikal sich ihr Leben auf einen Schlag änderte. In Matthäus 19 fordert Jesus die beiden Brüder Simon und Andreas auf: Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Oder wie Luther übersetzt hat: Ich will euch zu Menschenfischern machen. Diese Aufforderung Jesu beinhaltet die gesamte Zielsetzung ihres zukünftigen Lebens. Und ich denke, es sind drei Ziele, die er für seine Jünger definiert. Erstens, ihn ständig zu begleiten. Zweitens, so zu werden wie er. Und drittens, so zu handeln wie er. Was heißt nun, ihn ständig zu begleiten? Wir wollen uns das mal ein bisschen verdeutlichen. Das bedeutete, sie verließen ihre Familie, ihren Wohnort, ihren Beruf. Sie folgten ihm 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche. Er bestimmte ihren Tagesablauf. Eigene Lebensentwürfe hatten von nun an keine Bedeutung mehr. Erwachsene Männer wurden wieder zu Schülern. Aber der Unterricht fand nicht von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags statt, wie wir das so kennen, mit anschließender Freizeit. Nein, der Unterricht war das ganze Leben. Aber es war die Voraussetzung dafür, so zu werden wie er. Jesus sagte einmal, ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer. Im besten Fall kann er werden wie sein Lehrer, wenn er alles von ihm gelernt hat. Lukas 6,40. Das war das Herzstück ihrer Ausbildung. Sich seine Eigenarten, seinen Tonfall, seine Redensart zu eigen zu machen, um so zu werden wie er. Und von einigen seinen Jüngern wird uns berichtet, dass sie auch so handelten wie er. Sie taten Wunder und trugen die frohe Botschaft hinaus in die Welt. Nachdem wir uns jetzt etwas ausführlicher mit diesen beiden Personengruppen, also mit den Rabbinern und mit den Jüngern, beschäftigt haben, kommen wir zu unserem Bibeltext zurück. Denn genau diese Art von Menschen sind bei Martha und Maria aufgeschlagen. Ob Lazarus gegenwärtig war, wird uns nicht berichtet. Wir wollen das Geschehene jetzt einmal aus den unterschiedlichen Blickrichtungen dieser beiden Frauen betrachten. Eins hatten sie vielleicht gemeinsam. Ich könnte mir vorstellen, dass sich beide auf diesen Besuch gefreut haben, wenngleich auch vielleicht aus unterschiedlichen Beweggründen. Sie waren Freunde Jesu. Wahrscheinlich war er mit seinen Jüngern öfters bei ihnen zu Gast. Und Martha lebte Gastfreundschaft. Es war ihr wichtig, dass sich die Gäste in ihrem Haus wohlfühlten. Angefangen bei der Reinigungszeremonie nach der Ankunft, weiter mit einem aufgeräumten Versammlungsraum und vielleicht auch einem guten Essen, mit Sicherheit. Vielleicht hat Jesus auch mit seinen Jüngern bei ihnen übernachtet. Ich glaube, sie war eine gute Hausfrau und hat das auch gerne gemacht. Aber um mehr als ein Dutzend Gäste zu bewirten, musste man schon auch vorher einiges organisiert haben. Und das war einfach so ein Anlass, wo sie ihr Können beweisen konnte. Aber aus unserem Text erfahren wir, dass ihr das ein wenig über den Kopf gewachsen ist und ihre Schwester in keinster Weise Anstalten machte, sie zu unterstützen. Wir lesen in Vers 40, Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. In der Situation eigentlich ein berechtigter Einwand. Umso interessanter die Antwort, die sie empfängt. Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden. Und das kann ihr niemand mehr nehmen. Bei der Vorbereitung habe ich zuerst gedacht, was für eine unfaire Antwort. Auf die Antwort komme ich später nochmal zu sprechen. Zunächst noch zu Maria. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Maria ihre Schwester, bevor die Gäste angekommen sind, nicht unterstützt hat. Auch sie hatte sich ja auch auf die Gäste gefreut. Aber als der Meister im Raum saß, hat sie ganz entschieden andere Prioritäten gesetzt. Sie musste jetzt die Gelegenheit nutzen, um die Haltung eines Jüngers einzunehmen. Armin hat es schon vorausgeschickt. Zu seinen Füßen zu sitzen und ihm aufmerksam zuzuhören. Das ist nämlich ein ganz entscheidender Aspekt, den Armin schon am Eingang uns dargelegt hat. Zuzuhören. Es war ihr Haus, ein geschützter Raum, wo sie Jesus so nahe sein konnte wie sonst an keinem anderen Ort. Vor allem nicht in aller Öffentlichkeit. Sie hatte erkannt, dass Jesus kein gewöhnlicher Rabbi war. Er musste der von Gott gesandte Messias sein. Ihm galt ihre ganze Aufmerksamkeit. Die alltäglichen Pflichten und Bedürfnisse traten in diesem Moment in den Hintergrund. Sie war es übrigens auch, die ihm die Füße mit Salböl übergoss und sie anschließend mit ihrem Haar trocknete. Können wir in Johannes 11, Vers 3 lesen. Es war eine besondere Geste der Wertschätzung. Nun noch einmal zu der Antwort, die Jesus der Martha gegeben hat. Er verurteilt ihr aufopferndes Tun nicht, sondern schätzt es durchaus wert. Zum einen in der Tatsache, dass er ihre Gastfreundschaft in Anspruch nimmt und zum anderen mit der Antwort, die er ihr gibt. Er bestätigte ihr damit wohlwollend das Bemühen um all die alltäglichen Dinge. Aber er tadelt Martha dafür, dass sie in diesem Moment eine Wertung vornimmt, die ihr nicht zusteht. Die Entscheidung der Maria, ihm uneingeschränkt zuzuhören, war eine Sache zwischen ihr und ihm. Und am Schluss bewertet er die Angelegenheit aus seiner Perspektive. Ihm zuzuhören, von ihm zu lernen, an ihn zu glauben, bezeichnet Jesus als die eindeutig bessere Alternative. Leben vom Meister lernen, was heißt das jetzt für uns? Ist dieser Slogan heute noch aktuell? Wem folgst du? Oder sitzt du der Illusion auf, dass du selbst den Kurs bestimmst, dass du das Schiff deines Lebens steuerst und das Schicksal in deiner Hand hast? Wir legen es ja darauf an, zu führen, nicht zu folgen. Aber wie gut klappt das bei uns? Verspüren wir nicht auch manchmal das nagende Gefühl, das fragt, ist mein Leben wirklich das Leben, das ich mir zutiefst wünsche? Nüchtern betrachtet muss man feststellen, jeder folgt irgendwem oder zumindest irgendwas. Mit anderen Worten könnte man sagen, wir sind alle Jünger. Die Frage ist nicht, bin ich ein Jünger? Die Frage muss eher heißen, wessen Jünger bin ich? Und ich glaube, mächtige Kräfte in unserer Gesellschaft haben großes Interesse daran, dass wir ja, an den Mythos glauben, wir würden niemand folgen, nach dem Motto, bleib dir selbst treu, mach dein Ding, folge deinem inneren Kompass. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört. Und es ist ein alter Trick zur Täuschung eines Opfers, es glauben zu lassen, der jeweilige Plan sei die eigene Idee gewesen. Will heißen, der Schlüssel, um Menschen dazu zu bringen, jemanden zu folgen, ist, sie davon zu überzeugen, dass sie überhaupt niemanden folgen. Und mit dem Aufstieg oder mit dem Aufkommen der Social-Media-Imperien und ihrer ja, schaurigen digitalen Algorithmen haben wir diese mächtigen Kräfte jedes Mal, wenn wir mit dem Daumen über unser Smartphone wischen. Dann haben diese Kräfte direkten Zugang zu unseren Bewusstseinsströmen. Was wir vielleicht für Werbung, Nachrichten, Links, Tweets und zufälliges digitales Treibgut halten, sind in Wirklichkeit Techniken zur massiven Verhaltensmanipulation, die darauf abzielen, ja, unser Denken, Fühlen, Glauben, ja, sogar unser Einkaufen und damit unser ganzes Leben zu beeinflussen. Die Welt, wie sie im Neuen Testament genannt wird, die formt uns ständig. Und wir müssen uns die Frage stellen, zu was formt sie uns? Zu irgendetwas entwickeln wir uns alle. Das ist der Kern der menschlichen Erfahrung, der Prozess, Person zu werden. Ein Mensch zu sein bedeutet, sich zu verändern, zu wachsen, sich zu entwickeln. Das ist von Gott so gewollt. Vorhin hat mir der Henry erzählt, sie waren im Urlaub und er hat im Urlaub seinen ersten Hecht gefangen. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Das ist ein Schritt ja, in das Leben, in die Zukunft. Ja. Und so machen wir viele Erfahrungen in unserem Leben. Wir wachsen. Also die Frage ist nicht, entwickle ich mich, sondern zu wem oder zu was entwickle ich mich? Diejenigen von uns, die Jesus nachfolgen wollen, müssen sich der Realität stellen. Wenn wir uns nicht ganz bewusst von Jesus formen lassen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir, ohne dass wir das beabsichtigen, von jemand oder etwas anderem geformt werden. Aber noch einmal, wem folgst du? Oder tiefgehender gefragt, auf wen vertraust du? Wer ist die Koryphäe deiner Wahl? Das ist ja heute in. Die Person, für die du alles geben würdest, um ein paar Tage in ihrer Nähe zu leben. Mit anderen Worten, wer ist dein Rabbi? Dein Meister. Jesus hat Menschen dazu aufgefordert, eine Ausbildung bei ihm zu machen. bei der sie eine ganz neue Lebensweise lernen konnten. Er lädt bis heute Menschen ein, sich zu verändern. Oder besser gesagt, sich verändern zu lassen. Veränderung ist möglich, wenn wir bereit sind, unser Leben nach den Praktiken, Rhythmen und Wahrheiten auszurichten, die er selbst vorgelebt hat und die unser Leben öffnen werden für die Macht Gottes. Auf den Punkt gebracht, wir können verändert werden, wenn wir bereit sind, bei Jesus in die Lehre zu gehen. Dann und nur dann können wir zu den Menschen werden, zu denen wir bestimmt sind und das Leben leben, nach dem wir uns vielleicht zutiefst sehnen. Das Problem ist, dass wir im Westen ein kulturelles Milieu geschaffen haben, in dem wir Christ sein können, ohne ein Lehrling von Jesus zu sein. Wir haben Nachfolge vielerorts zu einer Option gemacht. Vieles, was heute über das Evangelium gepredigt wird, ruft die Menschen nicht zu einem Leben in der Nachfolge Jesu auf. Jesus in der konkreten Lebenspraxis nachzufolgen, gilt oft als optional. Tragischerweise hat das zu einer zweigeteilten Kirche geführt, in der ein großer Teil der Menschen, die an Gott glauben und sogar regelmäßig in die Kirche gehen, ihr tägliches Leben nicht durch Jesus neu gestalten lassen. Zwischen Evangelisation und Jüngerschaft besteht oft eine große Kluft, zumindest in weiten Teilen der westlichen Kirchen. Da, wo Jüngerschaft etwas kostet, unter Umständen die persönliche Freiheit oder das eigene Leben, sieht das anders aus. Da ist die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, eine bewusste, eine, die das Leben des Einzelnen konkret verändert. Warum erzähle ich das? Weil die Art und Weise, wie wir das Evangelium verstehen, der Dreh- und Angelpunkt dafür ist, wie wir unsere Jüngerschaft in Angriff nehmen oder eben nicht. Hier könnte der Eindruck entstehen, dass unsere Erlösung an Bedingungen oder an unsere eigene Leistung geknüpft ist. Das wäre ein fataler Trugschluss. Paulus schreibt im Römerbrief: Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere eigene Leistung verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern alleine deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Römer 3, 27 und 28. Vertrauen in letzter Konsequenz kann ich nur jemand, den ich kenne. Um jemanden kennenzulernen, muss ich Zeit mit ihm verbringen, meinen Alltag mit ihm teilen. Wenn ich lerne, wie er denkt, wie er lebt, was er kann. Keiner kennt mich besser als meine Frau. Und ich glaube, dass sie keiner besser kennt als ich. Behaupte ich mal so. Das bewirkt Vertrauen. In einer menschlichen Beziehung beruht Vertrauen auf Gegenseitigkeit. Aber bei Jesus ist das anders. Auf ihn ist auch dann Verlass, wenn wir ihn enttäuschen, wenn wir nichts zu Wege bringen, wenn wir immer wieder versagen oder vor ihm schuldig werden. Unsere Schuld ist schon lange bezahlt, und zwar vollumfänglich. Und alleine diese Tatsache sollte die Motivation dafür sein, ihm nachzufolgen. Jesus sagte einmal, geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und der Weg dorthin bequem. Viele Menschen gehen ihn, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal. Deshalb folgen ihm nur wenige. Matthäus 7, 13, 14. Der bequeme Weg ist der Weg der Mehrheitskultur. Und er ist ebenso einfach wie krass. Folge der Menge nach und tu, was du willst. Milliarden von Menschen leben auf diese Weise, aber das führt sie nicht zum echten Leben. Meistens ins Verderben. Oder eigentlich immer ins Verderben. Sie verpassen das, was Jesus ewiges Leben nennt. Es beginnt jetzt und erstreckt sich über unseren Horizont des Todes hinaus bis in die Ewigkeit. Jesus hat dieses Leben jedem angeboten, der ihm folgen wollte. Bei Jesus gab es keine Auswahlkriterien, ja, wie bei den gewöhnlichen Rabbinen. Und sein Angebot, das gilt heute noch. Aber letztlich kommt es auf deine eigene Entscheidung an. Willst du ein Lehrling von Jesus werden? Willst du ihn Rabuni, mein Meister, nennen? Willst du von ihm lernen, seinen Weg einüben und ausleben? Wenn ja, heißt es jetzt, den ersten Schritt zu tun. Geh diesen ersten Schritt und dann den nächsten. Und lass diese ersten Schritte zu einer Reise werden. Möchte ich ganz besonders den jungen Leuten sagen. Und wer weiß, an welche Orte dich das führt, wenn du deinem Rabbi folgst. Eins ist sicher, es wird ein Ziel geben, das du immer vor Augen hast, weil du ihn vor Augen hast. Amen.